Also nicht, dass ihr denkt, nur weil jetzt der Segen schon gesprochen war, dass ihr jetzt heimgehen dürft, ja? Jetzt kommt erst noch die Predigt. Oder soll man sie, also ich bin heute nicht unbedingt böse drum, weil wir ein schwieriges Thema haben. Und von dem her habe ich gedacht, naja, wenn jetzt gleich der Segen kommt, dann kann ich das schwierige Thema heute umschiffen. Aber nachdem ihr keine Anstalten macht und alle noch sitzen bleiben wollt, gut, dann machen wir das halt, ne? Gucken wir mal, vielleicht soll man noch anschalten. Ja. Heute in Deutschland blockierte Rettungsgassen. Feuerwehrleute, Polizisten oder Rettungskräfte müssen bei ihren Einsätzen mit Gewalt, Pöbeleien rechnen. Ärzte werden in ihren Praxen handgreiflich angegriffen. Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit niedergestochen. Oder ehrenamtliche Bürgermeister treten zurück, weil sie bis in ihr Zuhause von rechten Kräften und Fanatikern verfolgt werden. Nein, es sind nicht immer nur die bösen Ausländer. Ich habe den Eindruck, in Deutschland, da läuft gewaltig was schief. Und es herrscht bei manchen zumindest, oder vielleicht sogar bei vielen, eine riesengroße Unzufriedenheit. Manche haben so eine richtige Wut gegen den Staat. Und gegen alle, die den Staat vertreten, gegen seine Institutionen und gegen seine Vertreter. Aus dem Bürgertum ist ein Wutbürgertum geworden. Klar, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden und diskutieren. Es gibt auch etliche Themen, über die muss man sich auch unterhalten. Da muss man reden, über die kann man streiten. Das muss auch anders werden. Und es ist aus meiner Sicht auch gesellschaftlich geboten, sich kritisch mit manchen Themen auseinanderzusetzen oder sich auch mal kritisch zu äußern. Keine Frage. Nicht zuletzt haben wir ja auch ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Allerdings meinen manche, sie hätten das Recht, alles, gegebenenfalls sogar mit Gewalt, einfordern und durchsetzen zu dürfen. Das, was ihnen als ihr gutes Recht erscheint. Oder umgekehrt, sie scheren sich einfach einen Dreck um Recht und Ordnung. Vielleicht haben wir in Deutschland ja auch ein Problem mit Autoritäten. Klar, aus unserer Geschichte heraus könnte das natürlich ein Faktor sein. Aber immer nur das zu tun, was man selber für richtig hält, und sich als eigenen kleinen Gesetzgeber aufzuspielen? Paulus hat dazu eine etwas andere Meinung. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten. Denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Es sind also zwei Gründe, weshalb ihr euch der staatlichen Macht unterordnen müsst. Zum einen, weil euch sonst das Urteil Gottes droht. Zum anderen, weil schon euer Gewissen euch dazu auffordert. Die Vertreter des Staates üben ihren Dienst im Auftrag Gottes aus. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Zahlt die Steuern, die man von euch verlangt, ebenso den Zoll. Und erstellt euch der staatlichen Macht und erweist denen, die Anspruch darauf haben, den notwendigen Respekt. In unserer Römerbrief-Community mit dieser Bibellese-App, manche von euch nutzen das ja und lesen täglich mit dieser Bibel-App und diesem Leseplan fröhlich die Texte aus dem Römerbrief und die dazu angegeben sind mit. Und man kann ja hier auch ein bisschen miteinander sich ins Gespräch kommen und so Kommentare geben. Und zu dieser Stelle, also zu Römer 13, da hat jemand aus dem Kommentar Folgendes geschrieben. Genau mit diesem Vers, Römer 13, Vers 1, haben die sogenannten deutschen Christen, also im Dritten Reich, für Hitler argumentiert. Bonhoeffer hat dagegen auch aus christlicher Motivation dafür plädiert, dem Rat in die Speichen zu greifen, also zivilen Ungehorsam zu leisten. Die schwierige Frage ist wohl, wo verläuft die Grenze zwischen Gehorsamsverpflichtung und Gewissensbindung? Wisst ihr, solange alles in bester Ordnung ist und wir alle glücklich sind und jeder zufrieden ist, stellt sich diese Frage wahrscheinlich gar nicht, wo ziehen wir denn die Grenze? Aber wie verhält es sich eigentlich, oder wie verhält sich ein Christ unter einer Obrigkeit, die nicht mehr weiß, was gut ist? Oder die den Gottesgedanken verneint, ablehnt oder vielleicht sogar sich total konträr dagegen verhält und sich selbst das Gesetz gibt. Wisst ihr, das Problem an diesem Text heute Morgen, Römer 13, 1 bis 7, ist weniger die theologische Dimension. Da haben wir in den Tiefgängerabenden mittwochs unter der Woche theologisch viel, viel mehr damit zu kämpfen und auch uns durchzubühlen. Das Problem heute ist eigentlich die Thematik. Die Thematik ist komplex, sie ist sehr kompliziert, nämlich weil jeder von uns, jeder einzelne von euch und auch ich politische oder gesellschaftliche Fragen unterschiedlich bewertet, eine unterschiedliche Sichtweise und Einstellung dazu hat. Das hängt ja immer von einem selber ab oder auch von den jeweiligen Verhältnissen. Wenn die Verhältnisse gut sind, werde ich mir anders darüber Gedanken machen und über diesen Text vielleicht auch predigen, als wenn ich in Verhältnissen lebe, wie vielleicht in Ländern, wo die Christen verfolgt werden. Keine Frage. Was ich damit sagen will, ist, wer über Römer 13, 1 bis 7 predigt, und in dem Fall hat es halt mich getroffen, der kann eigentlich nur verlieren. Das ist auch der Grund, warum ich die nächste Predigt erst wieder im März halte. Ja. Jetzt kommt dann noch der Josia und Andi Jägers und so und haben wir noch die Lego-Tage extra eingetaktet, damit es irgendwann vergessen hat. Und wenn ich dann im März wieder dran bin, dann kommt die neue Predigtserie über Jesus und Jesus hören ja sowieso alle gern und dann bin ich wieder fein raus. Politik wird halt nun mal kontrovers diskutiert. Und ich könnte wetten, auch hier bei uns, und da ist das Spektrum weit von links vorne, ne, links außen. Und ihr wisst schon, was da drüben kommt, ne? Was ist eigentlich mit denen im Elter-Kind-Raum? Politik ist polarisierend. Sie sorgt für Konfliktstoff. Wenn du einen netten Abend mit Freunden bei einem Glas Wein oder selbstgebrauten Bier oder irgendwas crashen willst, dann sprich entweder über Politik oder über Fußball. Ja. Beides sprengt jede Party. Bevor wir tiefer in den Text einsteigen, will ich etwas weiter ausholen. Glaube und Politik, so sagen manche, sind zweierlei Stiefel. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel im Studium gelernt habe, dass man auf der Kanzel die Politik raushält. Daran halte ich mich auch tatsächlich so gut es geht. Wenn ich aber Dietrich Bonhoeffer richtig verstehe in seiner Widerstandszeit gegen den Nationalsozialismus, dann hat er gesagt, natürlich hat Predigt auch eine politische Dimension. Und sie muss immer auch politisch sein. Und klar, darf eine Predigt und darf das Wort Gottes, ich sage es jetzt mal so, und es tut es auch nicht, über politische Verhältnisse nicht schweigen. Glaube und Politik sind vielleicht zwei Paar Stiefel, aber das ist nicht so, dass wir unpolitisch hier agieren als Christen. Und trotzdem, das denken viele. Die Politik hat mit meinem Glauben nichts zu tun. Und entsprechend handeln sie auch. Entweder ist ihnen als Christen die Politik fremd, oder man könnte auch sagen, scheißegal. Oder sie denken und handeln politisch so, als ob sie gar keine Christen wären. Als ob sie dann, wenn es um politische Einstellungen geht, plötzlich ihren christlichen Glauben an der Garderobe abhängen. So, als ob sie keine Christen wären und ohne Jesus oder die Bibel wirklich zu kennen. Dabei hat der christliche Glaube sehr wohl auch, ich sage es jetzt mal so, eine politische Dimension oder zumindest politische Felder. Ich möchte mal ein paar Streiflichter nennen. Im Alten Testament haben wir eine starke, fast untrennbare Verbindung zwischen politischer und religiöser Macht. Bei Mose sehen wir das als politischer und geistlicher Führer, bei David, der die Psalmen zum Beispiel geprägt hat mit fast der Hälfte aller Psalmen, oder auch bei den Propheten, die nicht nur die geistlichen Missstände in der Gesellschaft und im Land angeprangert haben, sondern eben auch die politischen. Staatsform und Religion bilden im Alten Testament eine fast deckungsgleiche Einheit. Etwas anders ist es im Neuen Testament. Da finden wir mit dem Römischen Reich, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, auch andere politische und gesellschaftliche, auch religiöse Rahmenbedingungen vor, wie im Alten Testament. Trotzdem, sowohl bei Jesus als auch bei den Aposteln und auch bei Petrus, bei Paulus und Petrus, finden wir verschiedene Aussagen zu Staat und Gesellschaft. Und da reicht die Bandbreite von der Gesellschaftskritik, beispielsweise bei Witwen und Waisen, bei der Frage nach Armen und Reichen und so weiter, von der Gesellschaftskritik über das persönliche Engagement auch bis hin zum Gebet für die Regierungen. Ein weites Spektrum. Wir haben aber auch Bibelstellen, die von einem deutlich negativeren Staatsbild und Gesellschaftsbild sprechen oder gar die Grenzen einer höherigen Staatsunterordnung markieren. Und am deutlichsten wird das wohl in der Aussage von Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist so eine Grenzziehung. Wenn wir nun über das Neue Testament hinausschauen und einen Blick in die Geschichte werfen, sehen wir ebenfalls ein unterschiedliches Bild. Einmal gehen christlicher Glaube und Politik Hand in Hand und manchmal stehen sie auch im direkten Gegensatz zueinander. Martin Luthers Reformation beispielsweise wäre ohne die politische Rückendeckung der Landesfürsten in dieser Form wahrscheinlich gar nicht gelungen. Umgekehrt waren es auch, nicht nur, aber eben auch Theologen, gläubige Christen, die sich im aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus erhoben haben und zum Teil ihr Leben dafür gelassen. Heute finden wir in unserem Grundgesetz und auch in manchen Landesverfassungen immer noch einen Gottesbezug. Übrigens, das ist neu im Grundgesetz. Das gab es weder in der Weimarer Verfassung, noch unter Bismarck in der Verfassung, noch in den alten ersten Verfassungen des Jahres 1848. Ein Gottesbezug. Wir dürfen aber umgekehrt nicht glauben, dass wir deswegen ein christlicher Staat werden, der die Bergpredigt sozusagen als Gesetzesvorschriften hernimmt. Manche Christen sind heute aber engagierte Politiker, bewusst, und sie setzen sich mit ihren Überzeugungen auch für Gottes Willen ein, für die Menschen und auch gegen Missstände. Und das finde ich gut. Zu allen Zeiten waren es immer auch Christen, die ihre Zeit in Staat und Gesellschaft positiv beeinflusst und auch geprägt haben. Und wenn es sein musste, dann sind sie eben auch aufgestanden und haben ihr Wort erhoben und auch Widerstand geleistet. Aber jetzt gucken wir mal etwas genauer hinein in diese Verse. Ich habe es mal genannt in Anlehnung an das Buch von Bonhoeffer beziehungsweise an die Briefe, die Bonhoeffer geschrieben hat aus dem Gefängnis und aus dem KZ und die dann bei seinem Freund Eduard Bethke gelandet sind und die er zusammengefasst hat und die veröffentlicht wurden unter diesem Titel Widerstand und Ergebung. Und Bethke schreibt dann in diesem Buch, wer dieses Buch liest, kann nicht mehr unengagiert in Politik und Gesellschaft leben. Deswegen aufgepasst, wenn ihr dieses Buch lesen solltet. Jedenfalls der erste Satz des Paulus hier in diesem Abschnitt klingt für manche ja schon wie eine einzige Provokation und ruft den inneren Widerstand in ihnen hervor. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wenn manche das liest, dann stellen sie ihm schon die Nackenhaare. Manche denken dabei sofort an die Steuernachzahlung, die ungerecht ist natürlich, vom Finanzamt. Manche denken auch an die Tante vom Ordnungsamt, die Knöllchen an die Autoscheiben klebt. Und manche denken vielleicht an den beschwerlichen Hausbau und die absurden Bauvorschriften, die man einhalten muss. Ganz egal, da ist manchem schon der Kragen geplatzt. Und bei dem Gedanken, dass jede staatliche Macht von Gott eingesetzt ist, fragt man sich doch, was hat sich dann bitteschön Gott bei Donald, Boris, Wladimir oder Kim Jong-un gedacht? Die Gefahr ist, wie übrigens bei vielen Bibelworten, dass wir sie auch verabsolutieren. Wir reißen sie aus dem Zusammenhang und pressen sie mit aller Gewalt in unsere heutige Lebenswirklichkeit. Und deswegen müssen wir behutsam auch an diesen Text herangehen und mal die staatspolitische Brille des 21. Jahrhunderts ablegen. Ausgangspunkt für die Verse hier in Römer 13 sind auch hier die Verse aus Römer 12, 1 bis 2. Davon habe ich letztes Mal ausführlich gesprochen. Aber ich will sie uns eben, weil es wichtig ist und in diesen Gesamtzusammenhang gestellt ist, will ich sie noch einmal hier in Erinnerung rufen.
Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist.
Als Christen soll unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein. Unser ganzes Leben, alle Bereiche, auch die Politik, soll bestimmt sein von den Maßstäben Gottes. Paulus fordert uns also auf zu einem erneuerten Denken, damit wir verändert werden und beurteilen können, was der Wille Gottes ist und was gut ist. Und dann macht Paulus nach diesen zwei Versen eine grundsätzliche Aussage zu verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und er spricht über die Gemeinde, er spricht darüber, wie wir uns verhalten zu den Menschen innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde. Und hier in Römer 13 spricht er eben auch über unser Verhältnis als Christen zur staatlichen Obrigkeit. Der rote Faden dabei, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ist die Liebe. Der rote Faden unseres Handelns soll die Liebe Gottes sein. Und jetzt kommt's, auch das Gute und nicht das Böse. Auch das zieht sich übrigens durch Römer 12 und 13. Da heißt es zum Beispiel, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und Paulus sagt also, wenn das, was hier steht und was er hier geschrieben hat, für unser zwischenmenschliches Leben gilt, das gilt dann eben auch grundsätzlich für unser Leben in Staat und Gesellschaft. Und deswegen schreibt er folgerichtig in dieser Argumentation weiter, wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur, wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist. Und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten. Denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handeln im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Leute, das ist doch ganz normal, was hier steht. Oder ich bin nicht mehr normal. Jeder, der sich an Gesetz und Ordnung hält, hat nichts zu befürchten. Wer bei einem Autobahnunfall eine Rettungsgasse bildet, links und rechts, das dient doch dem Nutzen aller, vor allem derjenigen, die vorne Hilfe brauchen. Und wenn einer denkt, jetzt warte ich mal im Rückspiegel, bis der Sanitäter vorbeirauscht und dann raus und hinterher und dann bin ich so schnell durch den Stau durch. Leute, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Oder dann in der Rettungsgasse mal zu wenden und ist ja alles frei, jetzt kann man mal gegen die Fahrtrichtung auf der Autobahn fahren. Ich denke mir, wo sind wir denn? Das ist nicht normal. Wer 140 in der Ortschaft fährt, wo zwischen 22 und 6 Uhr morgens 30 vorgeschrieben ist und dabei erwischt wird, aber nicht nur, es geht nicht nur ums Erwischen, da ist nicht der dumme Bulle schuld oder der Blitzerkasten, da bin ich es. So einfach ist die Welt, für mich zumindest. Vielleicht bin ich auch zu einfach gestrickt an der Stelle. Jedenfalls, dem geht es gut. Umgekehrt, es ist doch klar, dass diejenigen, die sich nicht daran halten und vielleicht sogar kriminelle Energie haben, Böses im Schilde führen und andere damit schaden, dass sie bestraft werden. Alles andere wäre doch ungerecht. Das geht bis hinein in die biblische Vorstellung und in das biblische Zeugnis vom Gericht und von der Letztverantwortung Gott gegenüber. Leute, wenn es das nicht gäbe, dann müsste ich das sagen, das ist doch nicht gerecht, dass am Ende alle über einen Kamm geschoren werden. Das gilt also grundsätzlich, auch wenn staatliche Ordnungen natürlich, und da bin ich vielleicht auch auf der Linie, manche, die jetzt in euch andere Gedanken haben, wenn staatliche Ordnungen dazu führen, dass Menschen benachteiligt oder schikaniert werden, unterdrückt oder vielleicht sogar staatlich verfolgt werden. Aber das ist doch hier nicht das Thema. Es geht Paulus also weniger darum, eine theologische Staatslehre zu formulieren, sondern es geht ihm vielmehr darum, wie wir uns als Christen innerhalb staatlicher Ordnungen und Rahmenbedingungen verhalten sollen. Auch hier das Gute zu suchen und auch zu tun, den Menschen und auch den Autoritäten, die direkt oder indirekt der Aufrichtung und Aufrechterhaltung des Staates dienen, mit Respekt zu begegnen. Es geht eben nicht um blinden Gehorsam gegenüber dem Staat oder willenloser Unterwerfung gegenüber den Machthabern. Es geht darum, wie wir uns als Christen in das Staatsgefüge einordnen und auch unterordnen sollen. Denn auch für uns als Christen gelten eben nicht nur die Gebote Gottes, sondern auch menschliche Gesetze und Vorschriften. Das gilt auch für uns, wie für alle anderen auch. Nur weil Paulus vorher in Römer 3 geschrieben hat, dass wir ohne des Gesetzes Werke, um es mit dem alten Lutherdeutsch aus Römer 3 zu sagen, vor Gott gerecht werden, heißt es doch nicht, dass staatliche Ordnungen oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen nicht auch für uns gelten? Natürlich. Mich erschreckt dann eher, dass auch manche Christen genau das glauben. Ha, ich wäre doch ohne des Gesetzes Werke gerecht. Was soll ich mich da dran halten, ne? Und sie fühlen sich dann auch noch von Gott legitimiert und von der Bibel her im Recht. Und dann machen wir uns unsere eigenen Gesetze. Ja, ich kann nachvollziehen. Und ich kann es nicht nur nachvollziehen, ich kann es auch unterstützen. Dass Christen auf die Straße gehen und ihr Wort erheben gegen das vielfache Unrecht und Verbrechen, zum Beispiel gegen ungeborenes Leben. Um es mit einem Wort zu sagen, Abtreibung. Ich kann aber nicht für gut heißen oder verstehen, dass man deshalb Menschen bedroht oder ihre Familien aufsucht oder sie sogar umbringt. Und das geht natürlich auch im Kleinen. Das gilt auch dann, wenn es darum geht, wenn ich meine Steuererklärung mache. Natürlich passt mir das vielleicht nicht, was da abgezogen wird und was dann unterm Strich rauskommt oder auch nicht rauskommt. Aber ich kann doch nicht so tun, als ob mein christlicher Glaube an der Stelle nichts zu sagen hätte. Das Evangelium ruft an keiner Stelle zum Umsturz politischer Verhältnisse auf. Das hat Jesus nicht getan. Auch wenn manche ihn so interpretieren. Das hat Paulus auch nicht getan. Auch wenn er zu den kritischen und gesellschaftsrelevanten Themen seiner Zeit, zum Beispiel die Frage der Sklaverei, natürlich auch vom Evangelium her Stellung bezieht. Aber gerade Paulus ist es doch, der einerseits die ganze Härte und die Wucht der Ungerechtigkeit des römischen Staates und seiner Machthaber bis hin zur Anbetung des Kaisers zu spüren bekommen hat. Und andererseits hat er aber als römischer Bürger auch davon profitiert. Gleichzeitig ist das Evangelium aber eben auch eine Kraft Gottes. Römer 1, 16 und 17, Andi Jägers hat darüber gepredigt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Da steht im Griechischen das Wort Dynamit, das ist wie Sprengstoff. Es ist eine Kraft, die ganze Staatsapparate oder totalitäre Regime ins Wanken bringen kann. Keine Frage. Die gesellschaftlichen Missstände, sogar antichristliche Strömungen oder wieder göttliche Fehlentwicklungen, mahnt das Evangelium natürlich an. Und es kann auch diese Dinge positiv verändern. Das Evangelium hat diese Kraft. Es ist diese Kraft, die politische Verhältnisse oder die Gesellschaft von innen heraus verändert. Und nicht durch ein neues politisch-christliches System oder wie manche vielleicht sogar denken oder wollen, einen Gottesstaat. Im Gegenteil, es ist doch die Stärke dieser Botschaft des Evangeliums von Gottes Liebe, dass sich einfügt in alle bestehenden Regierungen und Regime und sie von innen heraus verändern kann und vielleicht auch zum Einsturz bringen. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele autoritäre Machthaber bis heute große Angst davor haben, dass zu viele Menschen Christen werden. Als Beispiel will ich hier nur mal anführen die staatspolitische Wende unter Kaiser Konstantin. Als nach Jahrhunderten schrecklichster Christenverfolgung im ganzen Römischen Reich, als nach Jahrhunderten schrecklicher Christenverfolgung unter Konstantin das Christentum zur Staatsreligion wurde. Man könnte auch die Abschaffung der Sklaverei an dieser Stelle nennen. Sie geht vor allem auf die unermüdliche Initiative von bekennenden Christen ihrer Zeit zurück. Und wenn wir uns als Christen aus unserer gesellschaftlichen und politischen Verantwortung herausziehen und mehr herausziehen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass manche Dinge, die uns gegen den Strich gehen, nicht verändert werden. Muss man auch dafür kämpfen. Und dazu hat Gott immer auch Menschen gebraucht. Christen, die Stellung bezogen haben, die aufgestanden sind, die die Verhältnisse angeprangert haben und auch selbst angepackt haben. Die Ärmel hochgekrempelt und ihren Einfluss oder ihre Überzeugungen und auch ihr Gebet dazu genutzt haben, damit sich etwas zum Guten verändert. Und das kann nur gelingen, wenn wir nicht nach den Maßstäben dieser Welt leben, sondern nach den Maßstäben Gottes. Das geht nur mit diesem erneuerten Denken vom Evangelium her, geleitet durch den Heiligen Geist. Wenn wir das Gute, das Gott will, auch erkennen und uns auch dafür einsetzen in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens. Das ist nicht zuletzt eine Frage nur von Unterordnung oder Respekt, sondern wie Paulus sagt, eben vor allem auch eine Frage des Gewissens. Das Gewissen, das sich in Verantwortung vor Gott und der Bibel nach seinen Maßstäben richtet. Beim Gewissen haben wir nur das Problem, dass es beim einen enger ist und beim anderen weiter. Aber dazu wird dir dann Andreas Jägers nächsten Sonntag etwas mehr dazu sagen im Römer 14, von den Starken und den Schwachen. Ich will an dieser Stelle zum Schluss kommen. Wie viel Politik verträgt eigentlich mein Glaube? Und klar, es gibt politische Menschen, und es gibt weniger politische Menschen und die gibt es in unserer Nachbarschaft genauso wie in unserer Gemeinde. Die einen sind halt stärker interessiert und verfechten das auch, die anderen weniger. Aber trotzdem glaube ich, gibt es ein paar Punkte, an denen wir uns orientieren könnten, wenn wir wollen, wenn ihr wollt. Zum einen, wir sollten grundsätzlich zunächst mal ein positives, vielleicht auch ein unvoreingenommenes Verständnis und Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft aufbringen. Wir leben in einer riesengroßen Freiheit. Und diese Freiheit garantiert uns auch einen stabilen und auch eine privilegierte Rechtssicherheit, trotz aller Probleme, die ich nicht kleinreden möchte, trotz aller Missstände oder Fehlentwicklungen. Aber auch gerade wir als Christen halten uns doch auch an staatliche Ordnungen und respektieren zunächst mal die Autoritäten. Und zwar von oben bis ganz unten. Das Zweite ist aber auch, wir sollten als Christen Menschen sein, die positiv auf den Staat einwirken und ihn durch das Evangelium von innen heraus verändern wollen. Durch unser eigenes tägliches Vorbild als Christen im Alltag zum Beispiel. Durch unser Gebet für den Staat. Lest mal 1. Timotheus 2 oder Titus 3. Da heißt es, betet für die Regierenden. Dass wir für sie beten, auch für unsere Gesellschaft. Und dass wir auch durch unser eigenes, konkretes, politisches oder gesellschaftliches Engagement auch positiv hineinwirken. Dass wir mithelfen, dass diese Gesellschaft nicht zerbricht. Als Christen sollten wir aber auch unsere Rechte wahrnehmen. Und wir haben natürlich auch Rechte und auch Pflichten. Wir haben das Recht und manchmal eben auch die Pflicht, die Stimme zu erheben, wenn es gegen offensichtliches Unrecht oder göttliche Ordnungen geht. Und da gibt es Bundestagspetitionen, da gibt es einen Marsch für das Leben. Da kann man sich und muss man sich erheben gegen den aufkommenden Antisemitismus in unserem Land. Oder da muss man Stellung beziehen zu Fragen der Sterbehilfe. Alles Themen, wo wir als Christen Möglichkeiten haben, uns Gehör zu verschaffen. Und ich glaube, da zählt jede Stimme. Und am Ende gibt es auch klare Grenzen. Für blinden Gehorsam gegenüber dem Staat und seiner Machthaber. Das sollten wir auch aus der Geschichte lernen. Die eine Grenze ist das von Geist Gottes und vom Wort Gottes geprägte und geschärfte Gewissen. Wenn wir eine enge Verbindung zu Gott haben und sein Wort kennen, in seinem Wort lesen, es studieren und uns täglich davon beeinflussen lassen, dann schärft das unser Gewissen. Und die andere Grenze ist das Wissen um eine letztgültige Verantwortung vor Gott, die da heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Damit entlasse ich euch nun mit diesen Gedanken und jetzt könnt ihr euer eigenes Süppchen daraus kochen, wenn ihr wollt. Ich weiß, ein schwieriges Thema, aber ein Thema, das wir nicht ausklammern dürfen, weil wir denken, hier in diesen vier Wänden ist doch alles so schön gemütlich. Da draußen gibt es eben auch eine Welt, die tickt anders. Und da sollten wir als Christen auch unseren Beitrag leisten, wie getickt wird. Amen.